Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Wir versuchen es nochmal. Christus ist auferstanden. Christos was kres. Das klingt laut. Christ is risen. He is risen indeed. Gut. Das vereint uns wirklich mit der ganzen Christenheit in der Welt. Der Herr ist auferstanden, Christus ist auferstanden. Das feiern wir heute. Am Freitag hatten wir kaum Freitag gefeiert und die Predigt hat so in einem Doppelpunkt geendet. Es geht weiter. Und das ist immer für mich so eine Spannung am Karfreitag, ja, es geht weiter. Wir wissen, Jesus ist für unsere Sünden gestorben am Kreuz. Er war unschuldig, er ist für unsere Schuld gestorben, er hat uns gerettet. Und dann frage ich mich jeweils, wofür steht dann eigentlich Ostern? Wir sind ja schon gerettet, Jesus ist gestorben, was ist dann die Bedeutung genau von Ostern. Und ich möchte mich mit euch heute auf den Weg machen, zusammen mit den Jüngerinnen und Jüngern, wie wir vorher gehört haben, und sehen, was heißt eigentlich Ostern. Ich habe jetzt schon das Wort sehen verwendet und das Wort sehen, je nach Übersetzung, die ihr lest, das kommt sehr viel in diesem Text vor. Also ich habe so ungefähr 14 Mal gezählt und wenn, je nachdem, vielleicht in einer anderen Übersetzung sind es noch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger oder Wörter, die ähnlich sind wie sehen, die da gesagt werden. Wenn man dann in den griechischen Text schaut, dann sieht man dieses Sehen. Das ist nicht immer das gleiche Wort, das sind verschiedene Worte. Und ich habe das so ein bisschen hier gruppiert, was von der Reihenfolge her, wie das aussieht. Sehen kann einfach heißen, ich erblicke etwas, da ist etwas, ich sehe etwas. Sehen kann aber auch heißen, ich nehme etwas wahr, ich denke darüber nach. Im Griechischen ist das Wort Theoreo drin, das tönt wie Theorie und ist auch verwandt mit der Theorie, also ich denke nach darüber und sehe etwas. Als nächstes kommt dann das Erkennen und Glauben, das ist nicht mehr nur ein Nachdenken und nicht nur ein Sehen, sondern es macht etwas mit mir, es ändert mich, es verändert mich, ich kehre um, das gehört dann auch zusammen mit dem Glauben und ganz zuletzt geht es Verstehen und Handeln, was hier gefragt ist. Und das ist eigentlich, wenn wir diese Geschichte ansehen, geht es immer in dieser Reihenfolge los. Und wir beginnen gleich bei Maria. Wir haben den Text ja vorher gelesen, ihr seht ihn hier nochmals auf einer Folie. Ja, Maria von Magdala, das ist eigentlich die erste Person, die das leere Grab erreicht. Und es ist auch kein Zufall, dass sie die erste ist. Sie ist eigentlich wirklich bemerkenswert. Sie war beim Kreuz dabei, sie war bei der Grablegung dabei und jetzt eben als erste ganz früh an diesem Ostermorgen, also gleich nach dem Sabbat, wenn man wieder zum Grab gehen konnte, ist sie schon wieder unterwegs. Ja, wer ist Maria von Magdala? Sie ist, so viel steht nicht in der Bibel. Was sie nicht ist, sie ist, soll nicht verwechselt werden mit der Sünderin, die Jesus gesalbt hat. Das wird manchmal fälschlicherweise gemacht oder sie wird sogar dann als Prostituierte oder als Freundin von Jesus bezeichnet. Das ist so biblisch nicht begründet. Was aber in der Bibel steht über Maria von Magdala, ist, dass Jesus sie von 7 Dämonen geheilt hat. Also sie war eine gläubige Frau, die durch Jesus eine Lebensveränderung erfahren hat. Sie wurde geheilt und Maria hatte darum Jesus auch viel zu verdanken. Man kann auch schließen, dass sie wahrscheinlich eher reich war, weil sie konnte sich diese Öle leisten zum Einbalsamieren von Jesu Leib. Und da hat wahrscheinlich auch die Jünger unterstützt. Und nicht, trotz ihrem Reichtum, trotzdem, dass sie viel zu verlieren hatte, ist sie bei Jesus da. Sie ist dort, wo alle weggegangen sind, alle Jünger sind geflohen, aber Maria ist da. Und wir sehen auch ganz zum Schluss wenn dieses Teils, dass sie hat den Herrn gesehen, sie hat ihn gesehen und hat ihn dann auch erkannt. Und da sagt dann Jesus auch, dass er sie nicht berühren sollte. Je nachdem kann man das auch übersetzen als, dass er sie nicht dass sie ihn nicht da halten sollte, da er bleibt nicht da, er ist nicht mehr so physisch ständig bei den Jüngerinnen und Jüngern, sondern es ist eine neue Verbindung, es ist ein neuer Glaube an die Auferstehung. Und wir sehen hier, eins weiter, sehen wir die Reihenfolge oder sie erblickt Jesus, der Stein ist weggerollt, sie erblickt das, dann nimmt sie es wahr, der Engel im Grab, Jesus als Gärtner nimmt sie ihn wahr zuerst, dann erkennt sie und glaubt, ich habe den Herrn gesehen, sie sagt Jesus, sie erkennt Jesus dann, als er ihren Namen sagt, als er ihren Namen Maria sagt. Und sie versteht und handelt, zuerst versteht sie nicht, wo liegt Jesus, was ist überhaupt passiert, dann aber versteht sie die Anweisung, die Jesus ihr gibt, dass sie zu den Jüngern gehen sollen. Das macht sie auch. Ich denke, Maria kann so als Beispiel für uns auch sein, oder wir werden überrascht von Jesus. Jesus ist nicht immer so, wie wir uns denken, wie wir uns das denken. Es ist nicht immer einfach eine geradlinige Story in unserem Leben. Jesus hat uns geheilt, so wie Maria von diesen 7 Dämonen geheilt wurde, können wir von Jesus geheilt werden. Wir haben letzten Monat gesehen, als wir das Thema Heimat behandelt haben, ich habe meine Geschichte, ich bringe meine Geschichte mit, meine Herkunft, und das ist nicht gelöscht bei Jesus, aber es erscheint im neuen Licht und ganz wichtig, Jesus kann uns auch befreien von diesen Bindungen, die wir haben aus unserer Familiengeschichte, aus unserer sonstigen Geschichte, aus unserer Lebenserfahrung. Er kann uns befreien und das dürfen wir wissen. Jesus befreit, er gibt uns Kraft und Ermutigung. Die nächsten beiden Jünger sind, folgende Folie, die sind Petrus und Johannes. Johannes wird nicht wörtlich hier genannt, aber im Johannesevangelium ist es einfach immer der Jünger, den Jesus lieb hatte. Johannes, kann man sich vorstellen, hat nicht gern einfach gesprochen, ja, das war ich, sondern er hat das so ein bisschen verklausuliert gesagt. Beide Jünger sind zentrale Figuren in der Geschichte der Auferstehung. Und Johannes, man sieht das, er ist jünger und darum auch schneller beim Grab. Also er ist fitter. Und man sieht hier, er erblickt das leere Grab, das ist das Sehen, das reine Sehen. Petrus kommt dann und er ist mutig und er geht ins Grab hinein. Er untersucht die Grabtücher und nimmt wahr, das ist wie das Theoreo, er denkt nach, dass dies keine menschliche Einwirkung war. Und dann geht Johannes nochmals einen Schritt weiter, er erkennt und glaubt. Er ist überzeugt, er vertraut, übergibt sein Leben. Ich denke, beide Jünger sind überzeugt von der Auferstehung und aber sie verstehen, und das ist da interessant, sie verstehen die tiefere Bedeutung noch nicht. Also zuerst glauben sie und dann erst verstehen sie später dann die tiefere Bedeutung der Auferstehung. Ich denke, das ist auch ein Schlüsselpunkt. Glaube kann manchmal vorausgehen, bevor das volle Verständnis kommt. Und wenn man so sieht, oder der Wettlauf zum Grab, das zwischen Petrus und Johannes zeigt unterschiedliche Ansätze im Glauben. Johannes ist schnell, sieht und glaubt, während Petrus eher tiefere Überlegungen anstellt. Vielleicht auch, weil er ein bisschen älter ist und schon vieles erfahren hat. Aber beide kommen zum Glauben. Die Jünger, die bilden da auch eine Gemeinschaft, die durch diese Auferstehung und auch diese Erfahrung, auch durch diesen Wettstreit gestärkt wird. Die Gemeinschaft ist wichtig für das Wachstum und im Glauben. Ich denke auch hier in der Gemeinde, für mich ist es immer wichtig, dass ich auch Vorbilder sehe. Ich sehe Leute hier, viele Leute, die mir persönlich auch ein Vorbild sind. Wenn zum Beispiel jemand sehr gut zuhören kann und auf die Leute eingehen kann, da ist, wenn man ihn oder sie braucht, dann ist das ein Vorbild. Und ich denke, es ist nicht falsch, dem auch nachzueifern, als Vorbild zu nehmen, auch zu beten dafür, dass ich mehr so werde. Es geht nicht darum, dass ich besser bin als die anderen, aber es geht darum, dass Jesus mich verändern kann. Und das sehen wir hier in der Geschichte. Danach erscheint Jesus den Jüngern. Und da sieht man auch, wie er die Bedeutung seiner Auferstehung zeigt. Er tritt in die Mitte durch die verschlossene Tür. Das sieht man auch, dass Jesus hier Möglichkeiten hat als Auferstandener, die er vorher so nicht hatte oder mindestens so vorher so nicht berichtet werden. Ja, und was ist die Auferstehung? Es steht hier nicht sehr viel, aber wir können aus dem Zusammenhang aus der Bibel sehen, was heißt eigentlich die Auferstehung. Man kann die Auferstehung dann so sehen als die Quittung. Jesus hat bezahlt am Kreuz und er ist auferstanden. Und das ist wie die Quittung, dass es bezahlt ist. Es ist bezahlt, wir müssen nicht mehr sterben, sondern Jesus hat bezahlt und das ist die Quittung dafür. Es gibt uns Gewissheit als Gläubige, wenn wir glauben, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist, können wir sicher sein, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferweckt werden. Das steht wörtlich so im 1. Thessalonicher 4,14. Und das gibt uns Trost und Hoffnung für ein ewiges Leben. Dann sehen wir auch den ewigen Plan von Gott. Die Auferstehung bedeutet, dass Gott einen ewigen Plan mit uns hat, mit unserem Körper, Seele und Geist. Wir sehen hier Jesus ja auch nicht nur als Geist kommt, sondern wirklich als lebendiger Mensch kommt. Und nicht zuletzt ist es ein fortdauernder Dienst. Jesus ist weiterhin da und er möchte alle retten, die durch ihn zu Gott kommen. Wir sehen ja da in der Geschichte auch das Lösen und Binden oder anders gesagt, dass dem vergeben wird, der die Botschaft Gottes annimmt. Die Botschaft wird verkündet, derjenige, der sie annimmt, dem wird vergeben und derjenige, der sie nicht annimmt, dem wird nicht vergeben. Das steht hier so. Und damit zeigt uns Jesus auch die Einzigartigkeit. Es gibt keine andere Religion, wo der Sohn Gottes auferstanden ist, der Sohn Gottes die Schuld auf sich genommen hat und uns zum Leben erweckt. Wir sehen auch die Sendung des Heiligen Geistes, Verkündung des Evangeliums, das dann eben angenommen oder abgelehnt werden kann. Und ich denke, für uns ist die Herausforderung, dort das Evangelium zu verkünden, wo wir sind, sei es in der Familie, sei es in der Arbeit, sei es in der Freizeit, für mich zum Beispiel auch in der Lokalpolitik, wenn ich mit anderen Leuten zu tun habe, dass ich ihnen zuhöre, ihre Ängste, ihre Sorgen höre, für sie bete und auch mit ihnen über meinen Glauben spreche. Die letzte Person, die wir dann noch sehen, das ist Thomas. Und man sieht, Thomas, der hat irgendwo Schwierigkeiten mit der jenseitigen Welt. Er denkt menschlich. Er lehnt es eigentlich ab, zu glauben. Oder es ist nicht nur ein Zweifel, er lehnt es wirklich eigentlich ab, zu glauben, wenn er nicht sehen und berühren kann. Und sehen hier ist hier wirklich das Erkennen gemeint, also mehr als nur so von Weitem sehen, mehr als nur aufgrund meiner Gedanken kombinieren können, was Jesus tut. Ja, und es ist interessant, dass Jesus kommt nochmals in die Mitte, extra für Thomas, kommt er nochmals und Jesus fordert ihn dann auf, ihn, Jesus zu berühren. Und eigentlich, wenn wir hier das genau sehen, dann steht hier nicht, ob Thomas wirklich dann Jesus berührt hat. Und so aus dem Zusammenhang kann man eigentlich denken, es war wahrscheinlich gar nicht mehr nötig. Weil es war Thomas klar, er hat erkannt, dass es Jesus ist. Er hat erkannt und geglaubt, dass es Jesus ist. Ich denke, auch für uns ist das eine Herausforderung. Wie gehen wir mit Zweifeln um? Vielleicht auch mit Stolz? Kann man hier auch sehen, oder er war nicht dabei. Aus welchem Grund wissen wir nicht. Stolz, ich war nicht dabei, als etwas geschehen ist. Ich habe das so nicht erlebt. Ich habe nicht solche Erfahrungen gemacht wie jemand anders. Wie gehen wir damit um? Und ich denke, wichtig ist, dass wir hier wirklich Jesus auch ins Zentrum stellen, manchmal uns auch von eigenen Wünschen und Bequemlichkeit Abschied nehmen. Den Auftrag von Jesus anzunehmen, heißt auch, den anderen zu dienen, und dann kann ich Gott erleben. Es ist ja auch interessant, wie vielmal in diesem Text Jesus sendet die Jünger und danach gibt er ihnen den Heiligen Geist, nicht umgekehrt. Und zuerst glauben die beiden Jünger, Petrus und Johannes, und erst nachher verstehen sie, was wirklich geschieht. Und ich denke, das ist eine Herausforderung auch für uns, die damals schon war. Und ich denke, es lohnt sich zu glauben, es lohnt sich, den Weg mit Jesus zu gehen, weil er einzigartig ist. Wir sehen auch hier bei Thomas, er hat zwar gesehen, er wollte es nicht wahrnehmen, er wollte es zuerst erkennen, wirklich sehen. Und als dann Jesus kam, dann hat er Jesus erkannt. Und seine Aufgabe ist, Glauben auch ohne Sehen, die Herausforderung, die Jesus Thomas gibt. Und so wie wir jetzt gesehen haben bei den Jüngern, ganz verschiedene Geschichten, glaube ich auch für uns ganz verschiedene Geschichten. Und auch uns ruft Jesus auf, zu erblicken, wahrzunehmen, erkennen und glauben, verstehen und handeln. Ich habe das mal für mich versucht, so aufzuschreiben, wie war und ist mein Weg. Ich bin ja als Pfarrersohn im Thurgau aufgewachsen und die Leute haben immer angenommen, ich war schon von klein auf, hat man mir den Glauben beigebracht. Das war auch nicht ganz falsch. Trotzdem hat für mich war es ein Weg. Ich habe in der Sonntagsschule, hier bei uns Abenteuerland, habe ich von Jesus gehört, ich habe von Gott gehört, von Menschen, die mit Jesus den Weg gegangen sind, die Gott persönlich erlebt haben. Und das war für mich sehr lebendig. Ich habe diese Geschichten geliebt. Ich war wirklich gerne da und ich mag mich heute noch an die verschiedenen Sonntagsschullehrerinnen und Lehrer erinnern. Und es erfüllt mich auch mit Freude, dass ich das hören konnte. Es waren Vorbilder. Ich habe dann später begonnen, mit der Bibellesehilfe, guter Start vom Bibellesebund, die Bibel selbst zu lesen, habe da Verse abgeschrieben und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich alles wirklich verstanden habe, das war zum Teil recht kompliziert, aber es hat mich beeindruckt. Und irgendwie eine für mich wesentliche Erfahrung war auch, als ich in der Schule, im Skilager, war ich am Skilift mit einem anderen Jungen und der hat mich dann gefragt, ja, glaubst du denn eigentlich, was du da gehört hast? Und da habe ich gemerkt, ja, irgendwie muss ich mich entscheiden. Ich kann nicht Ja und Nein sagen. Und das war ja eine ideale Gelegenheit. Oder? Diejenigen, die im Marketing sind, die kennen den Elevator Speech. Also man hat im Lift ganz kurz Zeit, etwas zu verkaufen. Und so hatte ich am Skilift ein bisschen länger Zeit. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie gut ich das dann verkauft hatte. Aber für mich war es ein sehr wesentlicher Punkt, zu merken, ja, was ist meine Antwort darauf? Nicht nur, wie überzeuge ich den anderen, sondern was ist meine Antwort darauf? Und das war dann für mich auch, hat dann geführt, auch das Erkennen an einem Yugi-Abend, als dann Leute, die von den Drogen losgekommen sind, berichtet haben und aufgerufen haben, ja, entscheidet euch doch auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht Drogen nehmt, es braucht eure Entscheidung und ihr könnt Gottes Wort, Gott auch annehmen. Und das war für mich ein wichtiger Punkt, das zu erkennen und zu glauben. Und nachher und bis heute ist dieser Weg natürlich überhaupt nicht fertig und ich bin nicht perfekt und ich verstehe auch nicht alles, aber ich darf immer wieder Sachen auch lernen. Ich darf lernen, das Wirken des Heiligen Geistes, die Heiligung mehr zu verstehen, wie kann ich im Alltag mit Gott leben. Und wo beruft mich Gott ganz speziell? Und ich habe immer auch gemerkt, durch meine Herkunft und durch vieles bin ich in einem gewissen Sinn auch privilegiert, dass ich von Gott gehört habe. Und deshalb ist es für mich auch ein wesentlicher Auftrag, anderen zu helfen, ganz praktisch, aber auch im Glauben, wenn sie Glaubens- und Lebensfragen haben, für sie da zu sein. Und ich sehe einen wichtigen Auftrag, dass ich dies auch tue. Und deshalb frage ich euch alle, dich persönlich und jeden auch, wie sieht dein Weg aus? Wie sieht der Weg aus, den du gegangen bist? Vielleicht ist er nicht so geradlinig, vielleicht passt es nicht ganz mit diesen vier Stichworten und vier Punkten. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns auch bewusst werden, wo stehe ich und wie gehe ich weiter, wenn ich Jesus begegne, wenn ich Jesus an Ostern und auch sonst begegne. Ich möchte jetzt einfach, dass wir eine Minute still sind, das anschauen und einfach hören, was Gott uns sagen will. Und ich möchte schließen mit der Bedeutung von Ostern. Ostern ist die Quittung, die belegt, dass Jesus sündlos für unsere Rettung gestorben ist. Wir dürfen Gewissheit haben, dass Gott uns rettet. Er hat einen ewigen Plan mit mir als Mensch, mit Körper, Seele und Geist. Und wir dürfen diese Botschaft weitererzählen, damit beitragen, dass andere gerettet werden. Das ist die Bedeutung von Ostern. Amen. Ich möchte noch beten. Danke, himmlischer Vater, dass wir heute Ostern feiern können, dass wir diese Freude erleben können, die auch die Jünger erlebt haben. Und Vater, du siehst, wo wir auch unsere Fragen haben, wo wir noch nicht alles verstehen. Und du rufst uns an, auf zu glauben und zu handeln. Und du hast uns versprochen, dass du uns beistehst. Du hast uns den Heiligen Geist gesandt, der uns begleitet, der uns führen kann und der uns ausrüsten kann für das, was wir brauchen. Danke, dass wir mit dieser österlichen Freude, mit dieser österlichen Hoffnung jetzt heute und in diese Woche gehen können und das mittragen und weitergeben können. Amen.